zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Herzlich willkommen zu Folge 173 von Distanz und Gloria. Es ist Mittwoch, 17.35 Uhr. Der Herr Städt sitzt mir gegenüber. Er ist irgendwo am Arsch der Welt. Dickes Ei, wie geht's dir? Wo bist du? Es kaut noch, das dicke Ei.
Das hört man. Das ist übrigens nicht beliebt, habe ich gelernt, bei Podcasts, wenn man kaut oder isst.
Es kommt drauf
das
an.
Das Geräusch ist nicht beliebt.
Ja. Ich kann das sehr ästhetisch, Herr Städt.
Ja. Genau. Ich befinde mich in Hannover.
Sehr unangenehm.
Genauer gesagt in Langenhagen am Flughafen. Eigentlich im Gegenteil. Das ist das zweitschönste Hotel, was wir haben.
Nicht zu verwechseln mit Hodenhagen. Das war anders.
Hodenhaken, genau.
Ja, aua.
Jedenfalls, da befinde ich mich gerade. Ist sehr, doch, ist ein sehr, 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 sehr schönes Hotel. Auf jeden Fall. Es hat vor allem ein okayes Fitnesscenter, aber einen recht angenehmen Wellnessbereich, so mit einem Pool und einer Sauna. Und das ist schön.
Der Herr Städt hat mir nämlich vorhin geschrieben, ob wir uns eine halbe Stunde später treffen können zum Aufnehmen.
Genau.
Damit er sich noch gebührend beim Sport verausgaben kann.
Genau. Ja, das ist so, dass das leider notwendig ist, weil man ja den ganzen Tag sitzt und man sich ja auch mal bewegen muss. Ansonsten wird man erstens fett und zweitens kriegt man Rückenschmerzen. Und letzteres ist eher das Problem. Das Erstere, damit kann ich umgehen, aber das Letztere nervt.
Ich sag mal so, wenn irgendwann die Relation von Armlänge zu Plauze nicht mehr stimmt und du nicht mehr ans Lenkrad kommst, dann wird es schwierig. Beziehungsweise ein Steuerknüppel.
Ja, das ist schlecht, genau. Und noch dazu ist es ja so, dass wenn Essen übrig bleiben, von der Business Class oder whatever, dann werden die einem angedreht, weil die ja nicht weggeschmissen werden wollen. Und dann ist es meistens so, dass man das als Co-Pilot angedreht bekommt, weil sie immer denken, ja Junge, du musst noch wachsen.
Da weißt du? Kann es dann schon mal vorkommen, dass man so mit 7 leeren Asietten aus dem Flug aussteigt, ne?
So ungefähr ist es dann, ja.
Aber ist es
dann wenigstens... Dann auch lernen, höflich Nein zu sagen. Und zu sagen, nein danke, ich sehe gut aus, das soll auch so bleiben.
Ist das dann wenigstens das gute First- und Business-Class-Fressen, was man dort angedreht kriegt?
Das ist schon das Gute, ja. Das ist auch sehr lecker. Also es schmeckt wirklich gut.
Gut.
Heute gab es Gulasch zum Beispiel.
Gulasch.
Das war gut. Ja, ein Gullarsch. Also Bullauge und Gullarsch.
Von wo nach wo bist du denn?
Das ist unser Folgentitel.
Was?
Bullauge und Gullarsch.
Wenn du meinst.
Ja, finde ich gut. Bullauge und Gullarsch. So.
Warte. Muss ich schreiben? Ja. Kann ich nicht merken.
So. Und ich bin ja faul. Das heißt, natürlich, ich muss immer irgendwas machen, was mir Spaß macht. Und da gehe ich auf den Cross-Trainer. Nee, nicht Cross-Trainer, das andere. Ganz normal so Fahrradtrainer. So diesen Cardio-Fahrradtrainer.
Das Fahrradergometer.
Weil der, ja genau, der macht mal zumindest bis zur Brust ungefähr. Also nicht einschließlich der Brust, aber bis unter die Brust. Für alles ist das gut. Drüber muss man noch ein paar andere Übungen machen. Aber wenn man auch da auf diesem Ergo ganz gut sitzt, ist es zumindest schon mal nicht schädlich. Und das mache ich nämlich gern. Und deshalb mache ich das. Und dann höre ich währenddessen, das ist übrigens meine Empfehlung, also nicht, dass man währenddessen was hört und Podcasts hört und so weiter und so fort. Aber meine Empfehlung ist das Buch von Kurt Krömer. Das höre ich gerade. Das heißt, du darfst nicht alles glauben
was du denkst. Ja.
Genau. Und das ist sehr, sehr gut. Und das ist von ihm eingesprochen. Gibt es bei Audible zum Beispiel, vielleicht auch auf anderen Seiten, aber zum Beispiel da. Und es ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist anders als die Podcasts von Kurt Krömer, weil er da liest. Das ist anders. Er spricht nicht so berlinerisch, sondern er spricht deutlich und normal. Und man merkt ihm auch, dass das nicht seine Spezialität ist. Aber es ist trotzdem sehr, sehr gut.
Das glaube ich sehr, sehr gerne. Ist auch im Moment gerade zu erleben im Kandidatenpanel bei Wer steht mir die Show mit dabei. Sehr unterhaltsam. Sowieso Kurt Krömer, sehr, sehr guter Typ.
Ja, Das Buch allerdings ist eher nicht eins, was Kurt Krömer beschreibt, sondern Alexander Bolzan. Ja. Die Kurt Krömer ist ja seine Kunstfigur.
Ja. Wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, es ist übrigens witzig, dass du auch was zum Hören hast, weil meine Empfehlung, die schieße ich dann einfach gleich mit raus, ist tatsächlich auch was zum Hören. Es ist Musik, es ist etwas härtere Musik, denn Linkin Park ist wieder da und ich finde das ziemlich geil. Können wir auch dann gleich nochmal drüber sprechen, denn es ist ja so, dass bei Linkin Park 2017 sich der Sänger Chester Bennington damals das Leben genommen hat. Und die Band also jetzt 7 Jahre gar nicht in Erscheinung getreten ist und das natürlich irgendwie so versucht hat zu verarbeiten, so gut sie können. Jetzt sind sie wieder da, sehen sich da sehr, sehr viel Hate ausgesetzt. Einerseits, weil der Sängerin, ohne dass dafür es stichhaltige Beweise gibt, nachgesagt wird, eine gewisse Nähe zu Scientology zu haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, dass das quasi eine Beschmutzung des Vermächtnisses ihres Sängers sei, da jetzt jemanden anders zu haben, der die Lieder singt. Finde ich, ist alles Käse. Also aus Künstlersicht ist vielleicht vergleichbar mit, wenn jemand bei Amakord, Gott bewahre, stirbt oder aufhört, dann würde ich ja auch nicht erwarten, dass die Band ohne mich sich auflöst, weil es ohne mich nicht geht, so nach dem Motto, wenn ich jetzt derjenige wäre. Also es ist doch nur der natürliche Lauf der Dinge, denn ich meine, die haben sich ja zusammengefunden, weil sie Spaß dran haben, Musik zu machen. Und ich glaube schon, dass es dann auch im Sinne ihres langjährigen Freundes ist, der ja auch nur ihr Bestes wollen würde, dass die also ihrem liebsten Hobby auch nachgehen können wieder. Und wenn sie das auf so fantastische Art und Weise machen, wie sie das tun, dann finde ich das auch sehr, sehr gut. Was ich nicht gut finde, beziehungsweise was ich gut finde, aber nicht gut finde, weil ich finde es gut, das zu haben. Ich finde aber den Grund, warum es das gibt, schlecht. So, lass es mich so formulieren. Denn es gibt ja jetzt nun 2 Singles, die aus dem neuen Album ausgekoppelt wurden, die also die neue Sängerin Emily Armstrong singt, wo es tatsächlich Leute gibt, die mit Hilfe von AI die Stimme von Chester Bennington genommen haben, um sie in diese neuen Lieder hineinzuarbeiten. Und das finde ich gut, aber problematisch. Gut finde ich daran, dass ihnen vorgeworfen wurde, das hätte nichts mehr mit Linkin Park zu tun, während die komplette Band gesagt hat, als sie mit ihr zusammen Musik gemacht haben, das hat sich das erste Mal überhaupt wieder nach Linkin Park angefühlt. Und wenn man diese Lieder hört mit der Stimme von Chester Bennington, weiß man haargenau, was sie meinen, weil es klingt 110% nach Linkin Park. 110%, kann auch keiner irgendwas anderes behaupten, wenn man sich das anhört. Problematisch finde ich, ich glaube nicht, dass die Intention ist, den Leuten damit das zu zeigen, sondern die Intention ist, quasi sich aus nostalgischen Gründen die Stimme eines Menschen zurückzuholen, der verstorben ist und nicht irgendeine Aussage dazu getroffen hat, was nach dem Tod mit seiner Stimme passieren darf und was nicht. Und das ist ein Problem. Bruce Willis zum Beispiel hat gesagt, soweit ich da richtig informiert bin, macht mit meinem Gesicht, was er wollt, könnt ihr überall rein, photoshoppen, alles super. Diese Aussage gibt es von Chester Bennington so nicht. Und das ist dann schwierig, weil dann geht es tatsächlich um Rechte und dann, finde ich, hat das auch was mit Respekt demjenigen gegenüber zu tun, das also nicht zu machen. Und ich sehe es kommen, dass das mit fast allen neuen Songs passieren wird, dass die Leute das machen, einfach weil sie die Stimme von Bennington gut finden oder geil finden, was ich auch nachvollziehen kann, ist ein fantastischer Sänger gewesen. Aber das finde ich wesentlich problematischer, als der Band vorzuwerfen, beziehungsweise als dass die Band weitermacht mit einer neuen Sängerin. So. Und aus Künstlersicht ist das eben genau das Problem. Also ich fände es gut, wenn man das einmalig macht, um quasi den Point zu proven, dass Linkin Park nach Linkin Park klingen kann, auch wenn nicht der Leadsänger dabei ist, indem man eben sagt, nehmt den Leadsänger dazu und alles ist wie immer, so nach dem Motto. Es hat sich nichts verändert am Klangbild, sondern das funktioniert noch genauso. Ich finde aber die Motivation, die wahrscheinlich wirklich dahinter steckt, problematisch.
Da stimme ich dir absolut zu. Ich finde, es braucht halt Regeln dafür. Technologie ermöglicht immer Dinge, die wir vorher nicht hatten. Und da braucht es Regeln dafür. Als das Auto erfunden wurde, wurde dann auch eine Regel dazu, die Straßenverkehrsordnung erfunden und so weiter und so fort. Das braucht es eben. Und das fürs Internet, die Entwicklung ist so schnell, oder für die Technologie, die elektronisch ist, dass man sehr vieles noch gar nicht überblicken kann und deshalb vielleicht die Regularien nicht hinterherkommen. Aber da muss eben schnell gehandelt werden.
Ja, das finde ich eben auch, weil es hier einfach auch um eine Frage geht, wie man sicherstellt, dass einerseits die Interessen der Künstler gewahrt werden, auf der anderen Seite aber eben auch das Publikum nicht nach Belieben verarscht wird. Weil man stelle sich vor, es wird jetzt jeder x-beliebige Song von irgendeinem Künstler mit AI quasi generiert, was das für ein Chaos verursacht, und man kann am Ende überhaupt nicht mehr dem glauben, was man dann hört, weil man nicht weiß, ist das jetzt authentisch, ist es imitiert, ist es generiert, was ist es eigentlich? Und das sehe ich als ein ganz großes Problem, von der Rechtefrage mal ganz abgesehen, weil die Frage ist ja, verletzt man nicht eigentlich die Rechte von der Familie von Chester Bennington, mal von der Pietätlosigkeit ganz abgesehen, indem man einfach die Stimme verwendet. Das ist ungefähr so wie ein Picasso-Bild, was ja auch ein einzigartiger Stil ist, quasi im Stil zu kopieren und es dann als Picasso zu verkaufen. Denn in der bildenden Kunst ist das strafbar. Dafür ist ein gewisser Beltracchi in den Knast gegangen.
Und andere auch.
Und das ist problematisch. Mich wundert es, dass es das tatsächlich noch nicht, also dass wir da noch nicht weiter sind, weil diese Tendenzen gibt es ja schon seit einem Jahr oder anderthalb Jahren, dass es da nicht zumindest eine vorläufige Gesetzgebung gibt, die das eigentlich relativ eindeutig regelt. Und ich verfolge das mit einem gewissen Maß an Besorgnis, aber auch mit einem gewissen Maß an Spannung, weil das natürlich sich auch gewissermaßen auf uns auch auswirken kann und wird
in irgendeiner Form. Auch Faszination. Ne?
Ja, also ich finde es, nicht falsch verstehen, ich finde das total cool, dass das geht, und ich finde das total faszinierend, das auch zu hören und wie gut das geht und wie gut das funktioniert. Quasi, was ja gemacht wird, denke ich mal, ist, es wird im Prinzip die normale Stimme rausgerechnet und ersetzt eben durch die Stimme, die man dort einfügen will. Das setzt ja voraus, dass man entsprechend den Algorithmus bzw. die AI damit füttert mit Klangbeispielen von der Stimme, die dann eben anhand der normalen Melodie wieder versucht zu kreieren, wie der Sänger das gesungen hätte. Und das ist, finde ich, schon ein ziemlich spannender Vorgang, das so sich vorzustellen, wie das so zustande kommt, aber bringt eben auch gewisse Problematiken mit sich.
Unbedingt. Es tut mir leid, dass ich gerade so hin und her rutsche, aber ich will das Knuspern nicht so sehr auf dem Mikro haben.
Die entscheidende Frage ist doch, was gibt
es? Es stimmt nur Cracker. Aber es ist so, dass ich einen mörderischen Hunger habe. Wenn ich dann nachher ins Restaurant gehe und 28 Burger bestelle, dann nützt es nichts, dass ich gerade beim Sport war, verstehst du?
Ja.
Aber was ich jetzt noch mache, ist, das hörst du wahrscheinlich nicht so gut, aber das hört sich immer, finde ich, auf dem Mikrofon immer unwahrscheinlich angenehm an. Ja, muss da mal gucken. Ich habe jetzt hier übelst die Ausschläge gesehen. Nicht, dass man jetzt taub wird.
Ach, das wird man schon, werden wir schon hinkriegen. Also hatte ich vorhin jetzt gefragt, von wo nach wo du geflogen bist heute eigentlich? Ich glaube nicht. Erzähl mal.
Du hast gefragt, wo ich bin, und
genau.
Ich bin in Hannover. Also obviously bin ich hierher geflogen.
Ja.
Aber nicht nur den einen Flug, sondern es waren noch zwei andere Flüge. Von Wien nach Hannover und Hannover nach Wien. Und jetzt bin ich in Hannover.
Das heißt, du bist nochmal von Wien nach Hannover geflogen dann?
Ganz genau. Also ich habe heute sehr viel gesehen und ich bin dreimal über Sachsen geflogen, auch einmal über Leipzig.
Geil.
Und Rosswein und den Arbeitsort meiner Frau, und ich habe sogar den Kindergarten gesehen von unserem Kind.
Hast du ein Paket fallen lassen?
Nein, ich glaube, das wird auf jeden Fall die Schallmauer durchbrechen und mindestens laut sein unten.
Gut. Tatsächlich, weil du gerade vom Fliegen sprichst, haha, nicht, dass ich das angestoßen hätte. Ich habe diese Woche etwas gesehen, was mich besorgt. Aber es macht mir keine Angst, aber es besorgt mich etwas. Wie kann es passieren, dass es einen so heftigen Druckabfall in einer Delta-Maschine gibt, dass auf einmal bei einigen Personen es anfängt, aus Nase und Mund zu bluten? Hast du das mitgekriegt?
Habe ich nicht mitbekommen, aber das ist ein klassischer Fall von einer Rapid Decompression. Das ist dann, wenn die Druckkabine nicht mehr hält. Also es ist ja so, das Flugzeug wird wie ein Luftballon aufgepustet. Mhm. Bloß, dass der Luftballon sich nicht großartig ausdehnt. Weil sonst das Flugzeug ja wie ein Luftballon aussehen würde. Es ist quasi so, die ganzen Kräfte, die sonst in der Hülle von dem Luftballon sind, sind trotzdem in der Außenhaut, quasi, die muss die Außenhaut aufnehmen. Diesen Druckunterschied zwischen innen und außen. Weil wir sonst nicht leben könnten unter den Druckverhältnissen, die draußen sind.
Krass, ganz kurze Zwischenfrage. Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, obwohl es natürlich völlig logisch ist. Das bedeutet, es ist von innen quasi die ganze, ist, also ist, wird das einmal gemacht am Beginn des Fluges oder wird das immer wieder nachjustiert, diese Kompression?
Mit steigender Höhe steigt auch der Druck in der Kabine. So, dass es am Ende bei ungefähr 2 Kilometer höher stehen bleibt.
Und baut
2 bis 3 Kilometer Höhe.
Und baut sich dieser Druck am Ende selber wieder ab bei Sinkflug?
Das macht auch die Druckkabine. Also es ist so, es wird von den Triebwerken Druckluft bereitgestellt und die wird in das Flugzeug gepumpt, um es mal ganz einfach zu beschreiben. Und das ist auch gleichzeitig die Klimaanlage. Ja, das heißt, es wird klimatisierte, unter Druck stehende Luft in die Kabine geleitet. Und diese ist so hoch, dass Druck abgelassen werden muss. Ja, am Boden wird der Druck komplett abgelassen. Also fast komplett, weil der Außendruck ist ja gleich Innendruck. Ja?
Ja.
Und je weiter man hochsteigt, desto weniger wird abgelassen von dem Druck. Ja? Aber es ist immer so, dass der Druck innen höher ist als außen und der Druck, der bereitgestellt wird durch die Druckluft, ist noch höher als der, den man braucht. Das ist dafür gedacht, dass wenn es irgendwo ein Leck gibt, also wenn die Druckkabine irgendwo einen Riss hat, es muss ja nicht mal sein, dass in der Außenhaut ein Riss ist, sondern einfach nur hinten in dem Druckschott, da ist quasi so wie bei einer Wurst ein Ende und wenn da ein kleiner Riss drin ist, da entweicht halt Luft. Und das heißt, dass man das ausgleichen kann, dass nicht gleich sofort innen Unterdruck herrscht. Ja? Oder zu geringer Druck. Und wenn es nun so ist, dass es da irgendwo einen Druckabfall gibt, weil entweder dieses automatische Regelsystem im Eimer ist oder eine Störung hat oder es wirklich einen Leck gibt, was zu groß ist, als dass die Triebwerke das noch schaffen, diesen Druckunterschied auszugleichen, dann fällt der Druck langsam ab. Ja? Es kann aber natürlich auch sein, dass irgendwo ein größeres Loch ist und es rapide absinkt. Also wenn ein Fenster rausfliegt zum Beispiel oder zwei. Also ein Fenster ist noch nicht ein Riesendrama, das schaffen die Triebwerke noch. Ja, das muss man überlegen, bei einem großen Flugzeug, wenn ein Fenster fehlt, ist es noch kein Problem.
Wirklich?
Ja. Ja, ja, das geht
das heißt,
noch.
Das heißt aber ganz kurz, diese Horrorvorstellung, wie man es im Film immer sieht, dass wenn sozusagen das Fenster rausfliegt, wirst du rausgesogen. Das gibt es in dem Falle nicht, weil quasi der Druck aufrechterhalten wird. Also dieser Druckunterschied noch nicht
doch,
da
doch. Ist. Doch, das ist schon so. Also, es zischt schon richtig viel Luft raus. Also es wird am Ende auch komplett der Außendruck sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass es komplett auf einmal, wie wenn eine Tür wegfliegt, total Nebel ist und der ganze Druck weg. So ist es nicht. Beim Fenster ist es so, dass es etwas langsamer geht. So, wenn jetzt aber zum Beispiel eine Tür rausfliegt, wie das da bei der 1 Max war, wenn das auf Reiseflughöhe passiert, ist der ganze Druck weg und natürlich platzt das Trommelfell, sämtliche Schleimhäute schaffen diesen Druckunterschied nicht auszugleichen. Alle Körperöffnungen so ungefähr, weißt du? Also man überlebt das in der Regel, aber es ist extrem unangenehm. Ja, es ist wie wenn dir jemand in den Bauch schlägt und alles rauspumpt. So ungefähr. Es ist extrem selten, dass das so kommt. Also es ist wirklich super selten.
Und ganz kurz, und wenn wir das mal hochrechnen, wenn wir das hochskalieren, also mal angenommen, das passiert bei einem Dreamliner in der ersten Etage. So, keine Ahnung. Also in einem zweietagigen Flugzeug passiert das auf einer anderen Ebene. Kriegst du das, also geht das dann trotzdem so schnell, dass du das im kompletten Flugzeug mitbekommst?
Na, je größer das Flugzeug ist, desto weniger schnell geht das.
Ja, okay.
Und weil du mehr Luft
drin
hast.
Gibt es da Mechanismen, wie man das wieder dicht bekommt?
Nee, wenn es weg ist, ist weg. Also
das heißt,
wenn du das Leck natürlich stopfen kannst, dann kannst du das Flugzeug wieder aufpumpen. Das geht schon, aber das wird man nicht machen. Man wird eins machen, man wird sofort sinken.
Und da
um in Höhen zu kommen, wo bessere...
Ja. Genau, da kommen wir jetzt dahin, was die gemacht haben. Die sind, glaube ich, dann noch 2 oder 3 Kilometer runtergesunken, wo du ja dann im Prinzip den normalen Druck dann auch wieder hast, ne?
Genau, das ist das Verfahren. Du bist dann innerhalb von wenigen Minuten, sinkst du da runter, so schnell wie es irgendwie geht. Und mit allen Bremsen, die man hat, geht man dann runter. Und sobald man da ist, guckt man, wo geht man hin. Man kümmert sich erstmal noch nicht groß, was da jetzt abgegangen ist, sondern man landet erstmal. Man schaut sich an, was geht noch, was geht nicht, und dann landest du Ende der Ansage und dann wird sich um die Gesundheit der Leute gekümmert, so ungefähr. Weil dazu, es nützt nichts. Ja, es muss einfach schnell gehen.
Dann. Dazu eine Nachfrage. Nun ist ja das Cockpit extra geschlossen, sozusagen. Betrifft das die Piloten in dem Fall also auch, wenn hinten eine Tür aufgeht? Oder habt, weil es wäre ja total sinnvoll, wenn es bei euch quasi einen Schutzmechanismus gäbe, dass ihr euch das nicht auch widerfährt und ihr dann unter diesen widrigen Umständen das Ding irgendwie stabilisieren müsst. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist so, dass die Druckkabine, also ein Flugzeug, ist aus Metall oder aus Kohlefaser, und ein Bereich dieses Flugzeugs, nämlich da, wo die Passagiere und die Fracht drin sitzen, ist die Druckkabine. Und die gibt es nur einmal. Mhm. Das heißt, alles, was da drin ist, ist quasi wie ein Haus, und dieses Haus wird transportiert. Durch den Rest vom Flugzeug, durch die Flügel, durch die Tanks, durch die Steuerflächen, durch das Fahrwerk. Das ist alles nicht Teil der Druckkabine, aber dieses Haus ist eins. Und da gibt es den Maschinenraum, das ist das Cockpit meinetwegen, und der gehört zu diesem Haus dazu. Wenn du oben das Fenster aufmachst, ist unten auch die Luft raus. Das heißt, es ist genau für den Fall eine Sauerstoffmaske für jeden Piloten in der Reichweite, dass du, egal wie du gerade sitzt, die erreichen kannst und innerhalb von 5 Sekunden aufsetzen.
Na gut,
damit,
aber
also damit du nicht ohnmächtig wirst.
Sauerstoff, ja, hin oder her, aber da sprechen wir jetzt noch nicht darüber, dass dir das Trommelfell reißt und all die ganze andere Scheiße, die hast du ja trotzdem. Und unter
das
diesem,
passiert da.
Und unter diesem Einfluss dann das Flugzeug stabilisieren zu müssen, ist ja das Letzte. Also das ist ja unschön.
Das ist dann so, ja. Das ist dann so, aber dafür ist dieses Verfahren sehr einfach. Also es ist wirklich runter, und dann bist du in einem Bereich, da geht es zwar komplett scheiße, aber du schaffst es noch, das Flugzeug zu landen. Das geht schon.
Na gut, ja, spannend. Und ein bisschen beängstigend.
Ja, also aber in der Regel, wenn sowas passiert, ist es so, dass das langsam passiert. Dass es explosiv passiert ist, kannst du in einer Hand abzählen, wie das bis jetzt in der Luftfahrtgeschichte passiert ist. Mhm. Und in der Regel ist es dann eher so, dass es sehr, sehr langsam passiert und man das mitbekommt und dann sinkt. Aber das Sinken braucht natürlich trotzdem eine Zeit, und da kann es schon passieren, dass die Schleimhäute das nicht so schaffen bis dahin. Man erholt sich aber davon. Das ist erstaunlich, was da möglich ist mit dem Körper.
Also die Schleimhäute ist dann, dass die so schnell austrocknen bzw. so unter Druck sind, das sorgt dann dafür, dass das Bluten dann anfängt, ne? Denke ich mir nicht mal an.
Genau, unter Druck ist es dann, ja, genau.
Genau. Ja, nett.
Das ist dann quasi die Taucherkrankheit.
Mhm. Achso, musst du dann in eine Druckkabine, wenn du wieder auf dem Boden bist, quasi wie ein Taucher, der zu schnell aufgetaucht ist?
Nee, das ist egal. Also da ist ja schon mit der Schaden entstanden, so ungefähr.
Ja, ergibt Sinn.
Es ist ja die Taucherkrankheit umgekehrt eigentlich, weil du hast dann einen zu geringen Druck und kommst wieder nach unten. Das ist nicht das Ding, aber quasi oben erlebst du das.
Mhm. Ja, gut, haben wir das auch mal geklärt.
Es gibt ja Tage, wo wir hier Flugangstkurse machen, und einer dieser Tage ist es heute nicht.
Nee, ja, das ist eher, der schürt heute eher Flugangst, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ich dieses Jahr nochmal nach Amerika muss.
Aber ich sage immer wieder dazu, es ist super selten. Also es ist, ja, und wenn, dann gibt es auch dafür Verfahren.
Das sind Haiangriffe im Prinzip auch.
Aber dafür gibt es keine Verfahren. Da bist du einfach Hubs weg, verstehst du?
Ja, das ist richtig. Wobei, da würde mir jetzt Robert Mark Lehmann auch widersprechen. Weil es eigentlich nie vorkommt, zumindest wenn man seinen Worten glauben darf, was ich aber tue, dass der Hai einfach mal angreift, sondern meistens sind das irgendwelche Zwischenfälle, die aus einem vorher unglücklichen Verhalten bzw. unglücklichen Umständen zusammensetzen bzw. daraus resultieren. Okay, lass uns das jetzt nicht weiter vertiefen, sonst steige ich wahrscheinlich nicht mehr in Flugzeug dieses Jahr. Ich wollte ganz kurz mal Danke sagen für die ganzen positiven und sehr hilfsbereiten Kommentare zum Thema Buch. Es ist sehr freundlich von euch, und ich fühle mich ein bisschen gebauchmiezelt und werde auf die Angebote da zu vermitteln gerne nochmal drauf zurückkommen, und all die sich da schon drauf freuen und das lesen wollen, da kann ich sagen, da freue ich mich auch, wenn ihr also da vielleicht in Erwägung zieht, dieses Erstlingswerk von mir da also käuflich zu erwerben. Da würde ich mich sehr freuen. Aber da, soweit sind wir ja noch lange nicht. Es muss ja erstmal der letzte Satz geschrieben sein, und dann schauen wir weiter. So, Herr Stett, jetzt haben wir 24 Minuten gequatscht, und du hast mir noch überhaupt nicht deine drei Dinge von heute gesagt, die da nämlich sind, drei Dinge oder drei waghalsige Dinge, die du in deinem Leben gerne mal noch machen möchtest. Wie komme ich da drauf? Ich verschaffe dir kurz ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich habe vorhin eine sehr, sehr interessante oder ein sehr interessantes Interview mit Jochen Schweizer gesehen. Kennt man ja wahrscheinlich durch seine Erlebnisgutscheine etc. pp. Und da ging mir durch den Kopf, was sind denn so Sachen, die der so macht oder die der gemacht hat, die könnte ich mir vorstellen mal zu machen. Was sind Sachen, die würde ich auf keinen Fall tun? Und jetzt ist die Frage, wie sieht das bei dir so aus?
Also es ist ja so, dass ich waghalsige Dinge grundsätzlich nicht gerne mache, sonst würde ich nicht diesen Job ausüben dürfen.
Wobei man ja deinen Job an sich auch schon als waghalsig bezeichnen könnte.
Ja, das würde ich nicht mal sagen.
Schließlich
eher, wenn man privat fliegt. Das ist
schließlich vertraust du in deiner Berufszeit auf das ausnahmslose Funktionieren sämtlicher physikalischer Gesetze, eingedenk sämtlicher technischer Grundlagen, die da zu erfüllt sein müssen.
Das stimmt auch nicht ganz. Nicht ausnahmslos. Ich weiß ja dadurch, durch die Ausbildung, dass auch mal was kaputt gehen kann und man nicht stirbt. Verstehst du? Das heißt, das ist das Problem mit den waghalsigen Dingen. Aber okay, eine Sache fällt mir auf jeden Fall ein.
Es gibt auch Dinge, die dürfen nicht kaputt gehen am Flugzeug.
Ja, das ist aber auch in der Oper so. Weil wenn nämlich man plötzlich in Orchestergraben fällt, darf das eigentlich auch nicht passieren.
Das darf nicht passieren, aber das wird wenigstens überlebt, Herr Stett.
Ja, aber wenn der Vorhang runterfällt, ist auch scheiße. Oder in Licht von oben, die ja eingeschraubt sind.
Das ist korrekt, wobei ich kann mich jetzt zumindest in den letzten Jahren nicht daran erinnern, mal wieder sowas in der Art gelesen zu haben. Zumindest nicht tödlich.
Oder wenn der Raum abfackelt, kann auch passieren in der Oper.
Auch lange nicht passiert.
Das ist schon passiert.
Tatsächlich, genau. Wenn du das jetzt so sagst, tatsächlich hat man davon von sowas lange nichts mehr gelesen, von solchen Zwischenfällen.
Ja, da ist es noch, man liest davon ja auch nichts. Man liest von den ganzen Abstürzen, aber man liest nicht.
Da ist es auch noch wahrscheinlicher, und das passt ganz gut dazu, dass du gerade in Hannover bist, dass du in der Pause mit Hundekot beschmiert wirst als Pressemensch.
Boah, das ist auch scheiße, ja.
Allerdings.
Naja, jedenfalls eine Sache ist mir eingefallen, und das ist die, ich würde gerne mal meine Frau fragen, ob sie mit mir auf die Malediven in Urlaub fahren will. Das ist waghalsig.
Fahren?
Sehr. Fliegen, also dorthin reisen.
Also das ist deswegen waghalsig, weil es schweineteuer ist und dir deine Frau das wahrscheinlich um die Ohren klatschen wird.
Ist möglich, ja. Sie hört ja auch zu, also bin gespannt.
Dazu, ich weiß nicht, ob dir das zu privat ist, vielleicht willst du das nicht beantworten, aber dazu die Frage, habt ihr eigentlich Flitterwochen gemacht und wenn ja, wo?
Na, es war Corona, also so richtig Flitterwochen machen war schwierig, weil man durfte ja nichts machen so richtig.
Also war dann Bad Düben.
Genau. Na, ich glaube, wir sind im Urlaub gewesen, doch. In Elmau gewesen. Elmau Going. Emstal. Enstal in Österreich.
Aber dann ist das doch ein schöner Anlass, das nachzuholen.
Weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, eigentlich schon, ja. Aber es kostet halt wirklich sehr viel Geld. Ja, was ist noch waghalsig? Ich gerne machen würde, also nicht aufgrund, weil es waghalsig ist, aber ich würde es trotzdem gerne machen, unser Dach reparieren. Jedenfalls ist das waghalsig. Es ist nicht kaputt, aber es gibt so ein paar Stellen, die könnte man ausbessern. Es wäre halt schön, wenn man es selber könnte. So.
Also es gibt,
aber das es, Dach ist so hoch so paar, wie das Haus selber.
Es gibt so ein paar Dinge, das kann ich mir schon durchaus vorstellen, so mal zu machen. Also was mich zum Beispiel total reizt, wovor ich aber tatsächlich großen Respekt habe, ist ein Tauchschein. Das liegt einfach daran, dass beim Tauchen sehr viele Dinge, die für mein Berufsfeld sehr wichtig sind, sozusagen on stake sind. Also da passiert gerne auch mal was mit dem Trommelfell, da passiert gerne auch mal was mit der Lunge und das wäre jetzt beides eher schlecht. Das ist eigentlich das, was mich davon abhält. Ansonsten finde ich diese Vorstellung unter Wasser an sich sehr beängstigend, aber ich stelle mir das auch total geil vor, da so frei unten irgendwie so mit so einer Sauerstoffflasche da einfach so durch die Gegend zu tauchen. Das wäre was, das könnte ich mir vorstellen, habe ich jetzt nicht unbedingt, also muss ich jetzt nicht morgen machen, aber so im Laufe des Lebens, vielleicht wenn ich auch nicht mehr singe irgendwann, warum nicht so. Was ich niemals machen würde Und ich weiß, dass ich an diesen Worten gemessen werde, wenn ich es wahrscheinlich in 20 Jahren dann doch irgendwann mal tue. Was ich niemals machen würde, ist Bungee-Jumping oder Fallschirmsprung.
Geht mir genauso. Das habe ich kein Interesse daran. Gar nicht.
Das liegt gar nicht mal daran, dass ich so eine Angst hätte vor dem Sprung aus dem Flugzeug oder so, glaube ich. Weil mit Springen aus Höhen hatte ich eigentlich nie so das große Problem. Und um einen alteingesessenen Physiklehrer am Thomas-Gymnasium zu zitieren, der längst in Rente ist und kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert hat: Leute, das Problem ist ja nicht runterfallen, das Problem ist aufkommen.
Ja,
genau. So. Und so ein bisschen dieses Problem ist es. Ja. Also sich da wirklich so komplett dem anzuvertrauen, dass dieser Fallschirm jetzt gut gepackt ist, dass der aufgeht. Ich meine, klar, ist ein Sicherheitsschirm mit dabei, aber auch da, ja, da bist du davon abhängig, dass das alles funktioniert. Und das sind ja meistens dann Tandemsprünge auch am Anfang, dass der Ulf, der dich damit runternimmt, da kein Mist baut oder da wirklich im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Und das, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Aufregung, die brauche ich nicht. Und das ist auch, glaube ich, eine potenziell für mich tödliche Aufregung. Aber weniger, wie gesagt, wegen des Sprunges an sich, als mehr wegen des Vertrauens in diesen ganzen Bewegungsablauf und das, was dort passiert dann. Weißt du, was ich meine? Und ähnlich ist es beim Bungee-Jumping auch. Also ich glaube auch, dass das in 99,9% der Fälle total sicher ist. Aber wenn ich kein sicheres Gefühl bei sowas habe, dann mache ich es in der Regel nicht. Und das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Ich glaube, mir fällt es da sehr schwer, einfach wirklich darauf zu vertrauen, dass das Material hält, dass die Leute wissen, was sie tun, dass nicht eine unglückliche Böe kommt, Windstoß, was weiß ich. Das kann ja alles, also es gibt da so viele Faktoren, die irgendwie das negativ beeinflussen können am Ende. Dazu kommt, dass das Adrenalin an sich zwar ganz nett ist, aber eigentlich totale Scheiße fürs Herz. Also ein gesundes Herz kann zwar Adrenalin abbauen, aber es gibt halt auch sozusagen Grenzen, mit wie viel Adrenalin das Herz so klarkommt am Ende. Und es ist jetzt nicht so, dass ich meine natürlichen Grenzen, was die Abbaufähigkeit des Adrenalins angeht, gerne unbedingt kennenlernen möchte.
Absolut.
Da finde ich eben sowas wie, Schwimmen oder Tauchen angenehmer, weil da hast du selber Einfluss drauf, da kannst du selber, wenn irgendwas schief geht, auch noch reagieren. Das ist übrigens auch mein größtes Problem mit dem Fliegen. Wenn ich bei jemandem mitfliege, dann bin ich darauf angewiesen, dass der weiß, was er tut, was bei eurer Ausbildung eigentlich ja der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz, du hast das Gefühl, du bist dem ausgeliefert und das mag ich nicht.
Wenn du jetzt aber mit mir fliegen würdest, wäre es was anderes.
Das ist tatsächlich was anderes. Und auch als du mich dort kurz ans Steuer gelassen hast, das ist ja auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht mal einen Pilotenschein oder sowas zu machen. Aber dann hast du es halt selber in der Hand. Dann bist du halt auch selber dafür verantwortlich, wenn irgendwas scheiße läuft, weißt du? Das ist irgendwie eine andere Verantwortung. Und damit komme ich auch besser klar. Weil wenn ich es selber verzapfe, das ist ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, ob ich das, aber ich erzähle das jetzt ja einfach. Ich habe sämtliche meiner privaten Rentenversicherungen gekündigt, weil ich sage, das, was die machen, kann ich auch. Also letztendlich legen die das ja auch nur in irgendwelchen Fonds oder ETFs oder Aktien oder irgendwas an. Das schaffe ich auch, aber wenn was schief geht, dann verkacke ich es wenigstens selber. Dann habe ich nicht jahrelang einer Firma viel zu viele Prozente Beteiligung bezahlt dafür, dass die im Prinzip mit viel zu wenig Rendite am Ende da rauskommen. Sondern ich habe halt selber einen Einfluss drauf.
Das könnte ich nicht. Also weil ich einfach nichts davon verstehe. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind ja kein Aktienpodcast. Das wäre zum Beispiel super langweilig. Das langweilt mich zu Tode.
Finde ich nicht. Also warte, ganz kurz dazu ein Einschub. Hätte ich vor einem Jahr auch noch so beantwortet. Habe mich in einem Jahr sehr intensiv damit beschäftigt. Mittlerweile finde ich es wahnsinnig spannend. Aber egal.
Ah, du hattest ja auch dieses Jahr deinen 30. Geburtstag. Das ist deine Aufgabe, das spannend zu finden jetzt. Das
ist wahrscheinlich korrekt.
Ja. So. Eine Sache ist mir noch eingefallen, die ich gerne mal machen würde, die waghalsig ist. In einem indischen Restaurant scharf zu bestellen.
Ja. Das, Herr Stett, du kannst das machen. Du musst halt mit den Folgen leben.
Aber ja, ist ja waghalsig.
Also
das Essen ist nicht das Problem. Die Folge und der Einschlag.
Genau.
Das
ist jetzt auch nichts, was du in Jochen Schweizer Erlebnisgutschein schreibst. Im Zweifelsfall.
Eigentlich schon. Kann man schon machen.
Genau. Die Frage ist ja, wäre es dann nicht waghalsiger, als Kanalarbeiter den nächsten Tag zu arbeiten?
Ja, gut, das ist definitiv ein Wagnis. Also es ist, ja.
Also ich muss mal sagen, ja. Das sind auch, weil viel ja auch über Migranten und sowas geschimpft wird aller Orten, was ich schwierig finde, aber das ist ein anderes Thema. Wenn man sich mal anguckt, wer genau diese Berufe macht, die eigentlich keiner machen möchte, dann sind das in den seltensten Fällen die Kartoffeln. Ja. Das sei nur mal so als Denkanstoß erwähnt, sondern das sind meistens...
Und wenn es Kartoffeln sind, dann welche, ja. Denen sie auch über die man auch schimpft eigentlich. Ne?
Ja, so, aber das nur am Rande. So, Herr Stett, dann haben wir noch ein Thema, was mir ein bisschen unter den Nägeln brennt, wozu ich aber eigentlich nicht zu viel sagen möchte. Ich weiß nicht, die Wörter, die E-Mail auch erreicht haben, die wir gekriegt haben, zu unserer oder zu deiner Ausführung zum Thema Klima und Erwärmung.
Ich habe sie mir noch nicht komplett zu Gemüte geführt, wollte ich aber unbedingt noch machen.
Diese E-Mail, vielen Dank dafür, beinhaltete unter anderem eine Studie, die ich mir zu Gemüte geführt habe, beziehungsweise also jetzt nicht en Detail ausgewertet, sondern ich habe mir das durchgelesen und mir meinen Teil dazu gedacht. Und tatsächlich weiß ich nicht so richtig, wo ich das hinpacken soll, weil der Ansatz dieser Studie ist nicht, also ich vereinfache das jetzt stark, ist quasi nicht zu viel CO2 verursacht wärmeres Klima, sondern das wärmere Klima verursacht mehr CO2. Das ist, wie gesagt, sehr stark vereinfacht. Ist auch eigentlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet, wissenschaftlich zwar interessant, aber im Endeffekt egal. Weil zu viel ist zu viel am Ende. Und das ist zwar wahrscheinlich eine Henne-und-Ei-Frage, was hat zuerst angefangen? Das würde ich aber jetzt mal abspeichern unter, da geht es nur darum, wem kann man welche Schuld zuschanzen am Ende. Fakt ist, wir haben zu viel CO2 in der Luft. Und es ist für mich völlig logisch, dass wenn sich die Erde erwärmt und die Pole schmelzen und dort die größten CO2-Speicher der Erde wegschmelzen und CO2 freisetzen, natürlich hat dann auch die Wärme einen Einfluss auf die Menge des CO2s im Klima. Das ist ja völlig logisch. Es tangiert aber das Thema eher peripher, weil die Frage ist, was hat der Mensch damit zu tun? Und natürlich kann ich sagen, wenn... Es ist vielleicht ein schwieriges Beispiel, aber ich versuche es trotzdem mal damit. Wenn jemand stark übergewichtig ist, das kann mit unfassbar vielen Dingen zusammenhängen. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass es was mit der Ernährungsweise zu tun hat. Und zu viel ist zu viel, grundsätzlich. Ein ausbalanciertes System ist darauf angewiesen, dass alles in Balance ist. Und was dann zu viel ist, ist erstmal egal. Fakt ist, es schädigt das System. Und das Problem haben wir im Moment. Ob uns das jetzt passt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich habe bloß, und das ist eigentlich der Satz, der dazu wichtig ist, zumindest mir, ich habe das Gefühl, wir suchen nach einem Grund, nichts tun zu müssen, indem wir eben uns gegenseitig diese Studien vorlegen. Es hat für mich ein bisschen was von, guck mal, aber eigentlich liegt es ja gar nicht an uns. Und das ist mir eigentlich zu bequem, weil...
Genau, also es ist, ja, erzähl.
Weil, ich mache den Satz noch zu, weil es ist ein bisschen das, was Marc-Uwe Kling gesagt hat. Man stelle sich mal vor, wir investieren jetzt die nächsten 20 Jahre in sauberes Gewässer, in saubere Luft und es stellt sich heraus, der Mensch hat gar nichts mit dem Klimawandel zu tun gehabt. Ja, kann ja passieren. Dann ist es aber immer noch so, dass wir saubere Gewässer und saubere Luft haben. Und das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Das ist
absolut richtig.
Dann haben wir eben keine brandgerodeten Wälder, dann haben wir keinen Regenwald, der pro Tag mehrere hundert Hektar an Fläche verliert, weil er für Palmöl gerodet wird, was in Nutella geht. Dann haben wir, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, Nutella hat da irgendwie jetzt eine Schamoffensive gestartet, muss man mal nochmal nachgucken, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dann hat man eben den Fall, den wir jetzt in Corona hatte, als in Venedig nicht groß gereist werden durfte, dass dort wieder Delfine im Meer waren auf einmal. Dann hat man vielleicht auch den Fall, dass das Great Barrier Reef vor Australien sich wieder erholt. Fakt ist, momentan sind die Meere viel zu warm und das wird auch jeder Wissenschaftler so bestätigen. Und wenn man selber im Meer war, ich war letztes Jahr in Japan im Meer, dann, das hat nichts mehr mit Meer zu tun, das ist ein Pool im Moment. Und dann kann man quasi live erleben, was oder dass etwas nicht stimmt in diesem System. Und zu gucken konstruktiv, können wir etwas dafür tun, bestimmte Prozesse zu verlangsamen oder aufzuhalten? Ist das sinnvoll, die zu verlangsamen und aufzuhalten? Das halte ich eigentlich für den richtigen Ansatz und nicht, ist jetzt das CO2 daran schuld, dass es wärmer wird oder ist die Wärme daran schuld, dass wir mehr CO2 haben? Weil das ist für mich eine falsche Priorisierung.
Also es ist so, dass ich das noch nicht gelesen habe und auch noch nicht komplette Begründung. Nur zu deinem Gedankengang. Ich kenne Klimaforscher, die so denken wie wir. Und die das in so eine Studie ist immer ein Einzelteil einer gesamten, eines gesamten Projekts. Also ein Paper ist nie eine Studie. Das ist immer Teil einer Studie und Teil eines wissenschaftlichen Projekts. Das heißt, das wird sicher auch so an uns übermittelt worden sein, weil es von einem Wissenschaftler ist. Punkt 1. Punkt 2. Die Thematik ist, das Problem sind CO2-Quellen. Das wird aber in der Öffentlichkeit weniger diskutiert, weil es dafür jetzt nicht so wirklich Abnehmer gibt. Ja, man muss immer in der Region, in der man versucht, CO2 zu vermeiden, die Quellen sehen. Und zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern sind es die Moore, die CO2 speichern für uns. Und da ist es selbstverständlich so, dass die Wärme die Moore austrocknet und deshalb diese Quellen größer werden. Das ist aber deshalb gibt es Leute, die sich nur damit befassen, warum die Wärme schuld ist, dass es mehr CO2 gibt. Die sind aber auch nur Teil eines gesamten Projekts. Aber trotzdem immer noch der Meinung, dass was geschehen muss. Aber einfach um rauszufinden, wo sind die Quellen, wo müssen wir ansetzen.
Ja, verstehe mich bitte nicht falsch. Also ich bin dankbar, dass wir die Studie geschickt bekommen haben. Ich hoffe auch richtig zu verstehen, warum wir sie geschickt bekommen haben. Ich warne aber davor, die Frage nach dem, was war zuerst da, zu beantworten, um sagen zu können, wir können eigentlich gar nichts machen. Weil das ist für mich die falsche Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung müsste sein oder sollte sein am Ende, oder die Frage müsste sein, haben wir ein Problem oder haben wir kein Problem? Und wenn man sich Dinge anguckt im Moment, haben wir im Moment ein Problem. Und die Frage ist, wie löst man das? Und ich finde es total gut, dass die Wissenschaft versucht, sozusagen Gründe rauszufinden, was ist jetzt die Ursache für das Problem, weil die zum Teil auch zu einer Lösung führen. Aber es ist eben auch, und gerade wenn man den bequemen Menschen an sich kennt, und jeder von uns hat, glaube ich, so einen kleinen bequemen Menschen auch in sich, der einen auch von Dingen abhält, oder der einen selbst auch in der Komfortzone fesselt, gerne mal, dann halte ich es eben für gefährlich, sich darauf auszuruhen, weil das kann wirklich bedeuten, dass wir Zeit verlieren, die uns am Ende hinten raus fehlt. Und ich kann total verstehen, dass Menschen, ich kenne das ja auch aus meinem Umfeld, dass Menschen mit 40, 50, 60, 70 keine Lust haben, von Grund auf gewisse Handlungsmuster zu überdenken, zu sagen, will ich jetzt, keine Ahnung, muss ich jetzt mein Auto abschaffen, muss ich mir eine Wärmepumpe vors Haus stellen, sind alles Dinge unbequem, verstehe ich total, kann auch total nachvollziehen, dass einen das anpisst, vielleicht sich damit zu beschäftigen. Es ist aber schon so, dass wenn ich die Möglichkeit haben möchte, zum Beispiel Enkelkinder zu bekommen, wenn ich die Möglichkeit haben möchte, auch einer jungen Generation einen gewissen Generationenvertrag schmackhaft zu machen. Denn ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl habe, ich laufe hier in eine Katastrophe, mehr oder weniger alleingelassen, weil ältere Generationen sagen, mit mir hat das nichts mehr zu tun, mich betrifft das Problem nicht, dann habe ich auch irgendwie Schwierigkeiten, dann den älteren Generationen die Rente zu finanzieren. Also ich mache das jetzt sehr plakativ, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich finde, es ist halt auch Teil des Generationsvertrages, dafür zu sorgen, dass nachfolgende Generationen es auch lebenswert auf unserem Planeten haben. Und das fehlt mir im Moment im Diskurs. Es ist mir zu sehr, die einen sind extrem dafür, wir müssen alles fürs Klima tun und dafür jeglichen Wohlstand aufgeben, was ich aus einer gewissen Dringlichkeit heraus nachvollziehen kann. Die Methoden kann man in Frage stellen, das brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viel Extremes. Es ist alles gut, so wie es ist. Das denkt ihr euch aus. Das gibt es so nicht. Und guck mal, hier sind unsere Studien dazu. Und ich glaube, dass weder das eine noch das andere der Ansatz ist, der uns hilft. Das ist ein bisschen wie die Frage nach Veganismus und Vegetarismus. Ich werde nicht Veganer, weil mir jemand sagt, du bist ein Arschloch, wenn du nicht vegan isst. Sondern ich werde Veganer, wenn man sich mit mir hinsetzt, mir das erklärt, versucht, mich mitzunehmen. Also dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass ich mir das überlege. Aber bei mir war es damals so, ich habe aus Interesse angefangen, eine Woche vegetarisch zu essen und bin seit 2 Jahren fast Vegetarier. Oder also eigentlich fast 100% Vegetarier. Nicht ganz vegan, das schaffe ich noch nicht, dafür fehlen mir noch so ein paar Prozent. Aber nur so schaffst du es. Du musst die Leute interessieren dafür. Du musst sagen, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Und ich glaube, da sind im Moment Fronten einfach zum Teil so verhärtet, was Klima angeht, was eben Tierwohl und Tierleid angeht, dass wir wirklich eben aufpassen müssen, dass wir uns nicht in Schuldfragen verlieren, sondern in der Frage danach, was ist der richtige Lösungsansatz?
Definitiv. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass es jetzt quasi auch ein Anlass war, dass wir die E-Mail bekommen haben und dass jetzt nicht alles darauf bezogen war. Ist das richtig? Sondern einfach nur, dass dir das auf dem Herzen auch brannte, ne?
Ja, ja, also ich sag mal so, ich wusste tatsächlich mit dem Wortlaut der E-Mail nicht so richtig umzugehen. Ich mache das jetzt hier nicht öffentlich, weil das ist ja Quatsch, weil ich glaube, er meinte es so, wie ich es am Ende, nachdem ich mir das alles zurechtgereimt habe, auch verstanden habe. Dass es eben, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt auch andere Ansichten. So, ich traue diesen Menschen auch zu, so differenziert zu denken, dass er eben das nicht geschickt hat, um uns zu sagen, guck mal, ist doch alles super, sondern der Mann kennt sich aus mit Wissenschaft, also alles gut. Was mich aber beschäftigt hat, ist, dass ich es erst falsch verstanden habe. Das zeigt mir, wie schwarz-weiß diese Debatte eigentlich geführt wird, weil du bist sofort in so einer reaktionären Haltung. Ja. Es ist quasi eher ein Appell aus der eigenen Reaktion heraus.
Verstehe, ja. Nee, das kann ich sehr gut verstehen. Und das ist dann auch so, dann ist in einem was drin, was man dann gerne sagen will. Und das ist doch schön, deshalb sind wir ja auch da. Und vor allem, das ist so, wenn wir uns telefonisch unterhalten würden, würden wir das auch so diskutieren. Und es ist jetzt nicht so, dass wir es nur für die Massen machen. Das finde ich immer ganz nett.
Nee, um Gottes Willen. Also wenn wir es für die Massen machen würden, dann würde ich wahrscheinlich mir sehr, sehr viel genauer überlegen, was ich öffentlich sage. Tatsächlich ist das, so wie ich es gerade gesagt habe, einfach genau das, was in meinem Kopf vorgeht. Und ich glaube, dass ich da wahrscheinlich nicht der Einzige bin, dem das im Moment so geht, weil man hat das Gefühl, es kann überhaupt keine Debatte mehr geführt werden, weil an einem Punkt immer irgendjemand ein Totschlagargument bringt. Ob das jetzt ist, wenn du das so nicht siehst, bist du Nazi, oder ob das ist, wenn du das so nicht siehst, bist du linksgrün versifft, kann man politisch ja auch wunderschön machen im Moment. Das ist alles Käse, das bringt uns nicht weiter, im Gegenteil. Das wird dafür sorgen, dass sich Fronten verhärten, und im schlimmsten Falle führt solches Verhalten zu einem Bürgerkrieg früher oder später, und das würde ich gerne vermeiden.
Absolut, ich auch. Ich muss dich jetzt leider dazu überreden, so langsam in Richtung Sack zuzugehen, weil ich noch zum Abendessen verabredet bin.
Ist völlig in Ordnung. Ich bin auch total leer gequatscht jetzt eigentlich. Ich habe auch, glaube ich, gar nichts mehr so richtig. Also das ist.
Ich habe noch eine Sache.
Ja.
Und zwar unsere Kategorie Flughafennamen.
Oh ja, schieß los.
Einen. Ich habe nur einen heute für dich.
Ja.
Und der Flughafen heißt Konrad Adenauer.
Konrad Adenauer. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Also, wenn man davon ausgeht, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn man davon ausgeht, dass Bonn ja mal Bundeshauptstadt war und Konrad Adenauer an und für sich, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen.
Konrad Adenauer war der erste Bundeskanzler.
Genau. Wenn man davon ausgeht, dass Bonn Bundeshauptstadt war, dann würde es Sinn ergeben, wenn der Flughafen in Bonn Konrad Adenauer hieße.
Genau, Köln-Bonn ist das, absolut richtig.
Und weißt du, jetzt ein kleines Gimmick, weißt du, was ich bei Bastian Pastewka gelernt habe? Weißt du, wer die Ansage für den Flughafen Köln-Bonn macht, die Willkommensansage?
Nee.
Ich sage dir, wie sie gemacht wird, und dann sagst du mir, wer sie macht.
Okay.
Willkommen in Bonn, Köln-Bonn.
Wahrscheinlich der Synchronsprecher von James Bond.
So ist es. Ich glaube von Pierce Brosnan tatsächlich.
Ah ja, ja. Cool.
Ja. Das aber nur als kleines Gimmick. Okay, von meiner Seite sind wir damit durch. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche in alter Frische. Es war heute eigentlich alles dabei, was so eine klassische Distanz und Gloria-Folge ausmacht, würde ich sagen. Wir haben über Musik gesprochen, wir haben über Fliegen gesprochen, wir haben über völlig andere Dinge gesprochen und wir haben einen kleinen Moralappell von Herrn Bolos gehört. Also es war alles dabei. Nehmt mit, was er braucht, und lasst liegen, was er nicht braucht, für alle anderen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Herr Stettert bestimmt noch einen lyrischen Erguss vorbereitet. Dem wünsche ich noch ganz viel Spaß in Hannover und ein sicheres Fliegen nach links und rechts und wieder nach Hause. Macht's gut.
Herzlichen Dank. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Always happy landings. Und danke euch wie immer fürs Zuhören. Und dir wünsche ich selbstverständlich auch eine wunderschöne Woche. Also, wieder Wasabi de Nogetan, Wiglaf Droste, Gedichte aus dem Kunstmann Verlag, Seite 18 und 19 heute. Erst 19, dann 18, weil es recht kurz ist beides. In der Gartenkolonie. Sie zum Nachbarn. Thymian? Er begeistert Tiamo. Okay. Jetzt Seite 18. Potenzial, Potenzial. Zum Dank an Jutta Resch, Treuwert. Das Vitamin muss in den Mann, damit man ihn gebrauchen kann. So spricht die Frau, serviert Melone, sie weiß genau, es geht nicht ohne. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.